Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wie der Rat der Europäischen Zentralbank besetzt ist, das ist in der Regel eher kein Aufregerthema. Doch genau das wird aktuell heftig diskutiert, denn durch den Euro-Eintritt Litauens könnten sich die Machtverhältnisse in genau diesem Gremium verschieben. Durch eine neue Regelung der Stimmrechte hätten die 5 größten Länder des Euroraums dann nur noch 4 Stimmen im EZB-Rat und nach dem Skat-Prinzip setzt also jede Runde jeden Monat eine aus. Das würde bedeuten, dass auch Deutschland alle 5 Monate nicht abstimmen darf. Der Bundesfinanzminister Schäuble, der sieht darin kein Problem, aber Parteikollegen und Politiker aus der AfD, die beschweren sich jetzt lautstark. Und welche Konsequenzen das neue Stimmrecht haben könnte und ob es wirklich gefährlich in Anführungsstrichen für Deutschland ist, darüber sprechen wir mit dem Bankwirtschaftsprofessor Hans-Peter Burkhoff von der Universität Hohenheim. Schönen guten Tag, Herr Burkhoff.
Guten Tag.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, die Besetzung des EZB-Rats gehört eher nicht zum Allgemeinwissen. Vielleicht können Sie hier kurz erklären, wie dieser Rat sich eigentlich zusammensetzt.
Nun, wir haben einerseits 5 Direktoren, darunter der Chef, Herr Draghi, die eigentlich unabhängig von den Ländern gewählt werden, aber wo sich eine gewisse Gewohnheit eingestellt hat, wer da drin sitzt, welche Ländergruppen oder welche Länder da regelmäßig drinstecken. Die übrigen Mitglieder des EZB-Rates werden entsandt von den jeweiligen Zentralbanken. Das Problem ist nun, dass mit der Anzahl der Länder, die in der Eurozone drin sind, auch immer mehr Mitglieder damit reinkommen und man hat das Gefühl, dass das Gremium halt irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Und um das zu begrenzen, hat man jetzt halt ein rollierendes Stimmrecht, das heißt also, es scheidet immer wieder ein Land aus und darf nicht abstimmen, damit das Gremium insgesamt arbeitsfähig bleibt.
Und das ruft eben die Kritiker aus vor allem Union und AfD auf den Plan, die da eine große Gefahr für die Macht Deutschlands heraufziehen sehen. Ist denn das wirklich so?
Naja, zunächst mal nicht. Wir haben eine Situation, wir sind ja nicht nur durch das Mitglied aus dem EZB, aus der Bundesbank vertreten, sondern wir haben auch, wenn man so will, auf unserem Ticket laufend ein Mitglied, das im Direktorium sitzt. Das müsste für den Augenblick reichen. Das Problem ist natürlich, das ist nur Gewohnheitsrecht, das heißt, das kann man auch ändern. Und dann wäre Deutschland möglicherweise bei Sitzungen gar nicht mehr vertreten. Es wäre auch kein Vertreter der Bundesbank, die ja durchaus eine ganz eigene Position gefahren hat in Europa, bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr da. Und der Verdacht wäre natürlich auch, dass dann der EZB-Rat gerade in den Monaten, in denen Deutschland nicht dabei ist, sehr viele wichtige Entscheidungen gegen die Meinung der Deutschen Bundesbank treffen könnte und die könnten dann sich noch nicht mal äußern dazu. Sie können noch nicht mal sagen, wir haben jetzt dagegen gestimmt.
Ist diese Gefahr begründet? Also sehen Sie, dass die EU-Staaten sagen, ach, dann können wir in dem einen Monat mal ohne die Deutschen was machen?
Tja, wenn wir so gut in die Zukunft gucken könnten. Das Problem ist tatsächlich folgendes. Eigentlich sitzen die Leute im EZB-Rat als Persönlichkeiten. Die sollen da gar nicht Länder vertreten. So ein bisschen in der abendländischen Tradition, das ist eine Art platonische Gelehrtenrepublik. Ja? Das sind weise, kluge Männer, die da sitzen und die sollen eigentlich nur der Allgemeinheit, die sollen Europa dienen und die sollen dabei nur die Interessen des Euros, die Geldwertstabilität verfolgen und gar nicht irgendwelche individuellen Länderinteressen vertreten. Wenn das so wäre, könnte es uns ja eigentlich egal sein, wer da drin sitzt, denn diese weisen Männer sind ja überwiegend immer noch Männer, die würden ja dann auch Deutschlands Interessen mitvertreten, selbst wenn Deutschland nicht vertreten wäre. Das Problem ist nur, dass sich in der Krise sich herausgestellt hat, der EZB-Rat ist keineswegs so neutral, sondern der verfolgt durchaus die Interessen bestimmter Länder. Die Leute, die da drin sitzen, die kommen halt eben auch irgendwo her, sind eingebunden in politische Systeme, vertreten ganz spezifische Interessen ihrer Länder und in dem Kontext wird das dann eben doch gefährlich.
Das ergibt sich in der Tat dann aus der Logik der Sache, wie dieser Rat zusammengesetzt ist. Aber könnte überhaupt, um nochmal auf diese Entscheidung in dem Monat, in dem dann Deutschland aussetzt, zurückzukommen, könnte der EZB-Rat überhaupt etwas beschließen, was fundamental zum Beispiel in die deutsche Finanzwirtschaft eingreift und man hätte keine Chance, da zu interagieren oder zu reagieren, auch wenn man in dem Monat aussetzen muss?
Das ist so. Ich meine, die Entscheidungen sind ja nun rechtsgültig, egal ob Deutschland da mit dabei war oder nicht. Also das könnte man dann nicht mehr verhindern. Und das ist natürlich ein großes Risiko an der Stelle. Möglicherweise wird da eine Politik gefahren, die halt sagt, wir konzentrieren alle wichtigen Entscheidungen genau auf die Zeit, wenn Deutschland halt keine Einwände machen kann. Wie das dann in der Praxis wirklich gelebt wird, das ist die Frage. Nur sich darauf zu verlassen, dass das nicht so passieren wird, weil man ja nett miteinander umgeht, weil wir alle freundliche Menschen sind und alle höflich zueinander sind. Ich glaube, das kann man nicht. Das ist zu wenig. Denn hier geht es tatsächlich um Machtfragen. Es geht manchmal auch um sehr, sehr viel Geld. Und da muss man klare Regeln haben. Und da muss man sich halt überlegen, da der EZB-Rat eben doch irgendwie die Interessen der Länder vertritt, wie so eine repräsentative Vertretung erfolgen kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es demokratisch, dann hängt das Stimmrecht von der Anzahl der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern ab. Das werden aber ganz viele Länder überhaupt nicht wollen. Oder man macht es nach dem Kapitalanteil. Man sagt, also das ist eine Bank, da entscheiden die Leute, die auch Kapital investiert haben, entsprechend. Das ist bei bestimmten Entscheidungen so, aber bei den wichtigen überhaupt nicht. So wie es jetzt ist, ist es ein bisschen Lotteriesystem.
Das neue Stimmrecht, das soll ja dann zum 1. Januar mit dem Eintritt Litauens in den Euroraum verabschiedet werden. Hat überhaupt Deutschland, sage ich jetzt mal, oder die Regierung jetzt noch Einflussmöglichkeiten, dass sie das Stimmrecht überhaupt verhindern können?
Das ist schwierig, weil das ist vertraglich so vereinbart. Das soll jetzt so kommen. Andererseits, Europa ist eben keine Demokratie, sondern es ist ein Bündnis von Staaten und letztendlich wird es von den Staaten getragen. Das heißt also, wenn die deutsche Bundesregierung das auf keinen Fall will, dann wird man Mittel und Wege finden, das eben doch zu verhindern. Allerdings, dann hat man natürlich auch sehr viel Verhandlungsmacht für eine Sache aufgegeben, die man woanders dann nicht mehr hat. Denn man kann sich nicht zu oft aus dem Fenster hängen. Irgendwann sagen die anderen, hör mal, so geht das nicht. Das ist eine Partnerschaft. Du musst auch mal sich an die Regeln halten. Du musst auch das tun, was vereinbart ist.
Ein Bündnis von Nationalstaaten, Sie haben das gerade angesprochen. Wenn man das große Ganze aber betrachtet und gerade eben das in Entscheidungen wie bei der EZB oder beim Kommissionspräsidenten pro oder gegen Juncker immer wieder nationalstaatliche Interessen hervortreten, ist das vielleicht auch der Punkt, den man überwinden muss, eben dieses nationalstaatliche Denken, um dann eigentlich eine europäische Integration, die ja als Idee über dem Ganzen schwebt, zu schaffen?
Das ist es, was wir uns alle sehr wünschen würden. Nur wir dürfen uns keine Illusionen machen an der Stelle. Wir haben bestimmte Institutionen in einem vordemokratischen Raum geschaffen. Und mit diesen Institutionen sind halt bestimmte Privilegien verbunden. Es ist halt so, die Luxemburger haben halt bestimmte Stimmrechte, die haben halt sehr überproportionale Macht in Europa bekommen, weil man sagt, wir müssen auf die Kleinen Rücksicht nehmen und ähnliche Dinge. Und diese Rückkehr zu den einfachen demokratischen Prinzipien ist, wenn man einmal solche Privilegien geschaffen hat und die sind ja Vertragsbestandteil, da gibt es ein Recht drauf, es ist ganz, ganz schwer, zu einfachen demokratischen Prinzipien zurückzukehren, wie da eben sind, ja, one man oder one woman, one vote. Und das heißt, auch das Stimmgewicht aller Bürger muss zumindest annäherungsmäßig gleich sein. Nur dann kann Europa wirklich zu einer Demokratie werden. Das hieß aber eine Reform ganz, ganz am Anfang bei den Institutionen. Und es gibt wenige, die dieses Fass wirklich aufmachen wollen.
Dann machen wir doch noch die 100.000-Euro-Frage oder 100 Millionen wahrscheinlich am Ende auf. Wer kann denn diese Demokratisierung einläuten? Sind das die Institutionen selber oder muss es eben doch von den Bürgern und dann in dem Fall von den Nationalstaaten kommen?
Die Bürger haben da keinen echten Zugriff drauf und die Institutionen wollen nichts verändern, weil sie sich da entsprechend eingelebt haben. Ich fürchte, am Ende müssen die Bürger natürlich sagen, wir sind damit nicht mehr einverstanden, das geht nicht mehr. Und dann brauchen sie Repräsentanten, die diesen Bürgerwillen nach vorne tragen. Ich kann aber wirklich nicht in die Zukunft sehen, sagen, wie das passieren kann, ob das passieren wird. Es wird halt im Grunde genommen ein Geburtsdefekt der Europäischen Union sein, wenn wir es nicht schaffen, in diesem Sinne wirklich demokratisch zu sein, wenn wir uns weiterhin auch was vormachen hinsichtlich des demokratischen Charakters dieser europäischen Regierung, der leider eben nicht gegeben ist.
Das sagt Hans-Peter Burkow von der Universität Hohenheim. Mit ihm habe ich über das Stimmrecht im EZB-Rat gesprochen, das sich ab dem 1. Januar 2015 wohl ändern wird, wenn Litauen in die Eurozone eintritt. Und daraus lässt sich auch einiges über den Zustand der europäischen Demokratie aussagen. Das haben wir gerade getan. Und dafür sage ich vielen Dank, Herr Burkow.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.